Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 27. Februar. Am Mikrofon ist der Stefan Milius und der Yannick Güttinger. Salut, Stefan.
Hoi, Yannick.
Ja, wir starten gerade mit den News vom Tag. Es hat eine Wende gegeben im Fall Pierin Vinzenz. Und zwar hat das Bundesgericht jetzt sich dazu geäussert und hat eigentlich so ein Urteil vom ersten Gericht wieder in Kraft gesetzt, wo zwischendurch jetzt ja eigentlich nicht mehr gegolten hat. Also, Pierin Vinzenz ist doch schuldig. Ja, ich frage dich mal, Stefan, was weißt du von dem Fall und was bedeutet jetzt da die Meinung vom Bundesgericht?
Es bedeutet in erster Linie, dass man ein Chaos in unserem Justizsystem. Das ist wirklich eine Peinlichkeit. Sondergleiches Bezirksgericht fällt das Urteil. Nachher findet man im Moment mal irgendwie verhebt das überhaupt nicht. Die Staatsanwaltschaft hat da irgendwie nicht super geschafft. Das Urteil wieder außer Kraft setzen. Und dann kommt das Bundesgericht und findet. Und das wissen wir noch nicht im Detail, warum genau, wie das begründet wird. Dass jetzt das Urteil eben Gleichgültigkeit hätte. Passiert dort eigentlich überhaupt nichts. Also der Pierin Vinzenz läuft immer noch draußen umeinander. Und er kann jetzt auf den üblichen Weg wieder Berufung einlegen. Das heisst, das Rösserspiel geht dann wieder von vorne los. Ich will gar nicht wissen, was das kostet, dass das den Steuerzahler kostet, weil im Unterschied zum Pierin Vinzenz seine Eskapade wird er wahrscheinlich das nicht aus der Spesenkasse von der Raiffeisen zahlt, sondern das sind natürlich Steuergelder, die da reinfliessen. Ganz lustig finde ich auch, dass 20 Minuten bei dem Fall Berichterstattung über den Fall Kommentarfunktion außer Kraft gesetzt hat. Das machen sie normalerweise so bei Verbrechen, schlimmen Verbrechen, Todesfälle, Suizid etc. Aber da schreiben sie quasi, ja, man käme bei gewissen Themen wiederholt immer Hasskommentare über und dann tun sie schon mal präventiv das außer Kraft setzen, dass man kann kommentieren kann. Und ich weiss jetzt nicht genau, wie viele Hasskommentare der Fall bei Vinzenz wirklich auslöst. Es würde einfach wahrscheinlich Leute geben, die es gleich sagen wie ich. Was zur Hölle ist in dieser Banane-Justizrepublik los? Und das hätte man eigentlich durchaus dürfen zulassen, finde ich, von den Lesern her.
Ja, ich glaube, du sagst es richtig, Bananenrepublik. Das ist genau der Eindruck, der einem das erweckt. Also, ich meine, es fällt ja schon an, es geht um einen Banker. Oder? Das ist ja schon mal der erste Grund, wieso man vielleicht hässig werden kann oder wieso das Kommentar könnte geben unter einem 20-Minuten-Beitrag. Und dann geht es um eine riesige Justiz hier und her, wo man einfach. Der Sinn von der Justiz ist ja, dass man ein Urteil fällen kann, der weiß, was Sachen ist. Und dann gibt es vielleicht noch zwei oder dritte Instanzen, wo das vielleicht noch bestätigen oder umkehren können. Und in dem Fall haben wir irgendwie noch drei Zwischeninstanzen, die da noch dazwischen kommen. Oder? Man kommt das Urteil über, schuldig, gut, geht in die Gefängnis, das ist super. Und dann, doch nicht gut geschafft. Und jetzt kommt wieder das Gericht und sagt, doch wieder. Ja, und wie du gesagt hast, es geht ja noch weiter. Oder? Das fällt sich alles von vorne an, das ganze restliche Spiel, wie du sagst.
Und Geld werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Also die Prozesskosten werden wahrscheinlich nicht gedeckt, obwohl ja Bussen verleiht worden sind. Pierin Vinzenz wird sagen, sorry, ich habe kein Geld. Also da darf man eigentlich auch nichts erwarten. Von dort her ist es wirklich einfach eine Pleite auf voller Länge. Ja.
Und wer will wissen, wo das Geld von Pierin Vinzenz denn hier ist, der kann das in der Berichterstattung auch nachlesen. Das ist an ganz verschiedenen Orten in der Schweiz. Überall ist das am Schluss gelandet, in irgendwelchen Establishments. Ja, wir wissen noch nicht viel mehr zu dem Fall. Das wird sich jetzt dann noch ein bisschen, werden sich die Kommentatoren auch noch ein bisschen abackern an dem Ganzen. Wir gehen weiter zu einer weiteren Geschichte in der Schweiz. Da hat es auch ein Urteil, aber es liegt auch ein Entscheid vor, und zwar vom Schweizer Presserat. Was sind dort Einzelheiten, Stefan?
Genau, man kann den Fall in meiner heutigen Medienkolumne im Detail nachlesen. Für die, die es nicht wissen, ich schreibe vom Montag bis Freitag eine Medienkolumne, immer am 8.30 Uhr, Ende der Eigenwerbung. Es geht um den Presserat, wo, wie du schon richtig sagst, nicht Urteil in dem Sinn fällt, sondern es ist eine Beschwerdeinstanz, die kann rügen. Und das hat dann überhaupt keinen Effekt, es gibt keinen Buß, es gibt überhaupt nichts, sondern der lässt sich einfach vernehmen. Wenn du jetzt unglücklich bist, wie eine Zeitung oder das Radio oder Fernsehen, schaffen, dann kannst du Beschwerde einlegen mit Presseinstanz, das kann jeder machen. Und Andreas Glarner, SVP-Nationalrat, hat das gemacht in der Berichterstattung über ihn selber. Es geht um den Fall von dieser Schule in Stäfa, wo man einen Gender-Tag gemacht hat. Das ist jetzt schon bald 2 Jahre her. Und der Andreas Glarner hat sich nicht gerade diplomatisch geäußert über den Gender-Tag in den sozialen Medien. Und nachher hat es einen rechten Shitstorm gegen die Schule gegeben, die eben den Gender-Tag durchgeführt hat. Und der Blick hat über 2 Wochen über die Sache berichtet und hat eben gewisse Begriffe verwendet. Sie hat gesagt, Andreas Glarner hetze, er würde anheizen und so weiter. Und er selber hat keine Möglichkeit bekommen, Stellung zu beziehen. Er ist also nicht angehört worden, wie es technisch heisst, und hat nun Beschwerde eingeleitet. Und es geschehen Zeichen und Wunder, der Presserat, der sonst schon eher eine linke Schlagseite hat von der Besetzung her, hätte Andreas Glarner teilweise recht gegeben, der Blick hätte ihm müssen angehören zu dieser Sache, weil es schwere Vorwürfe waren, die da erhaben worden sind. Das heisst, es passiert uns eben wirklich überhaupt nichts, aber er hat ein wenig genug durch Andreas Glarner, dass der Blick gerügt worden ist.
Ja, und das erinnert mich auch an andere Fälle. Also logisch ist der Andreas Glarner jemand, der gerne ein provoziert. Aber ich erinnere mich an einen Fall, ich glaube, es war im Aargauer Wahlkampf, wo er eine Stimmabgabe oder einfach öffentlich gemacht hat oder gezeigt hat, hey, so hat die Frau abgestimmt. Und nur schon für das hat er dann wieder eine riesige Kritik kassiert in den Medien. Also irgendwo durch kann man ja auch provokatives Verhalten auch ein bisschen kritisieren. Aber ich finde, wenn man einfach zum Beispiel so Stimmverhalten öffentlich macht oder eben so ein Debatte hinweist, da ist ein Stefan, also irgendwo jetzt Grenzen, oder? Also ja, also ich finde, das ist mal begrüßenswerte Tendenz von der Besserrat, das bin ich mir gar nicht gewöhnt, dass man in einem SO-Bild überhaupt kann Recht geben kann. Ist das überhaupt so vorgesehen in den Statuten von dem Presserat? Ich selber bin noch nie gerügt worden. Ich weiss nicht, Stefan, bist du schon mal von dem Presserat gerügt worden?
Ich bin in der Tat mal gerügt worden, wobei ein Rügen finde ich fast schon enttäuschend. Ich würde mir da ein bisschen mehr erwarten. Es ist um einen völligen Pipifax gegangen in einer Zeitung, in einer Online-Zeitung, die noch mal betrieben hat, wo es darum gegangen ist, dass ein Gastautor über irgendein Bauprojekt in der Stadt St. Gallen geschrieben hat und wir haben nicht transparent gemacht, dass er irgendwo in einem Verband tätig ist, wo sich für den Bau quasi einsetzt. Das heisst, wir haben quasi einen intransparenten Bericht erstattet, indem wir so einen Gastautor eingeschliessen haben. Es ist sehr, sehr oft wirklich relativ lächerlich. Es ist nicht so, dass die Rügen oder die Beschwerdeinstanz irgendwie den Journalismus rettet in der Schweiz und für eine höhere Qualität sorgt. Das sind sehr oft Pipifax-Sachen. Und was ich in dem Fall noch lustig finde, der Blick schreibt, der Andreas Glarner sei ein Hetzer und das Thema anheizen und schreibt selber 10 Mal in 2 Wochen über die Angelegenheit. Also ich meine, wenn es jemand auf den sozialen Medien noch nicht bekommen hat, dass es einen Gender-Tag gibt, Stefan, dann hat er spätestens seinen Blick mitbekommen und hat dann wahrscheinlich zum Telefon gegriffen oder Hassmails geschrieben oder was auch immer. Also es ist wieder die Doppelzüngigkeit von den Medien, die da wunderschön für euch kommt.
Das ist halt auch eine gegenseitige Abhängigkeit. Oder? Der Blick ist jetzt, ich bin mir sicher, dass der Blick sehr dankbar ist für all die Posts und für all die Beiträge von Andreas Glarner, weil da haben sie auch etwas darüber zu schreiben. Oder? Das ist ja super. Und wir haben ja das auch, wir haben ja auch Freude, wenn jemand etwas dumm sagt, dann können wir das auch kritisieren. Und wir haben auch etwas zu schwätzen darüber. So funktioniert der ganze Politzirkus und Medienzirkus im Allgemeinen. Ein anderer Politzirkus, der sich gerade am Aufbauen ist, ist in Deutschland. Da hat zuerst gerade Wahlen stattgefunden und jetzt geht es da um mögliche Koalitionen, die sich formieren. Eine mögliche so eine Koalition, das wäre zwischen der CDU, CSU und der SPD. Also die traditionelle GroKo. Ich weiß aber nicht, ob man das noch eine grosse Koalition nennen, weil so gross ist die SPD nicht mehr. Aber in diesen Gesprächen hat jetzt so ein bisschen ein Ballon geplatzt, weil es hat einen Antrag gegeben von der CDU, CSU im Bundestag, wo er wollte herausfinden, wo das ganze Geld hingeht bis zu den NGOs. Alles ein bisschen angetrieben von dem USAID, der USAID-Thematik aus den USA, wo Trump das Entwicklungsgeld irgendwie zu 90% gestrichen hat. Es hat auch in der Schweiz jetzt Fälle gegeben, wo man einfach herausfindet, wo das Geld überhaupt hingeht von diesen Entwicklungshilfen. Und jetzt auch in Deutschland hat das jetzt in Debatten angestoßen. Da hat es eben so einen Antrag gegeben im Bundestag, wo 500 Fragen zur NGO-Finanzierung drin ist. Und die SPD regt sich grauenhaft an dem auf. Das ist jetzt, wir reden jetzt hier von, man stellt die an Pranger, die für Demokratie sind und das ging ja gar nicht. Und man hat jetzt die ganzen Koalitionsgespräche sabotiert mit dem. Ich komme fast nicht mehr raus. Ich weiß nicht genau, wie das überhaupt möglich ist, dass es so eine Reaktion auslöst. Ich finde, transparent ist ja eigentlich etwas, wo alle sollten wollen, anstreben. Was machst du aus dem Ganzen, Stefan?
Ja, es hat sogar schon erste Verlautbarungen gegeben, dass einige SPD-Leute gefunden haben, so können wir im Fall nicht in eine Koalition mit euch, wenn ihr so Zeug macht. CDU-CSU hat das recht geschickt gemacht. Das ist noch witzig, weil die parlamentarische Anfrage zu den NGOs, die ist ja nur an die jetzt amtierende rot-grüne Regierung gegangen. Es gibt ja noch keine neue Regierung. Also die rot-grünen SPD und Grüne müssen sich jetzt mit diesen Fragen befassen. Und die Fragen, die sind natürlich absolut berechtigt. Es ist ein riesiger Dschungel an diesen NGOs, an diesen Nichtregierungsorganisationen, die es in Deutschland gibt. Die kommen zum Teil staatlich Geld rüber. Und CDU-CSU will nichts anderes wissen als, sorry, wie wir werden die genau finanziert und sind es denn wirklich gemeinnützig? Und jetzt zum Beispiel Omas gegen Rechts gemeinnützig sind, das kann man sich wirklich fragen. Und wir haben in den letzten Wochen einfach gesehen, da gibt es eine unheilige Allianz zwischen den Regierungen und den angeblichen Nichtregierungsorganisationen. Also sobald Kritik an der Regierung geäußert worden ist, hat es Peng von irgendeinem NGO eine Demo gegen Rechts gegeben. Also das sind wirklich sehr enge Verflechtungen. Es ist ja gar keine Frage, dass niemand etwas gegen NGOs wie die AIDS-Hilfe hat oder was auch immer. Aber es gibt so viele ganz dubiose Geschichten, die einfach aus Aktivisten bestehen, die offiziell quasi demokratieschützend oder über Demokratie informierend sind, ähnliche Sachen. Aber eigentlich sind es einfach irgendwelche Vehikel gegen rechte Parteien oder gegen die Opposition. Und jetzt ist klar, dass CDU-CSU mit diesen Fragen natürlich viel Aufregung auslöst, weil wenn man da genauer anschaut, dann kommt wahrscheinlich eben der Sumpf wirklich zum Vorschein, aber es ist höchste Zeit, dass das passiert.
Ja, wir haben im Nebelspalter auch mehrere Beiträge schon dazu publiziert, zu NGO-Finanzierung. In den letzten Wochen haben wir da recht ein bisschen gegraben. Und ich kann an dieser Stelle auch gerade anteasen, wir haben morgen einen Beitrag von Dominik Feusi online, wo auch die Steuerbefreiung von diesen NGOs ein bisschen genauer anschaut. Und da hat es nämlich eine Motion gegeben, die abgelehnt worden ist. Wollte sicherstellen, dass steuerbefreite NGOs auch tatsächlich politisch neutral sind. Und das ist auch das, der Kern von dem Antrag von der CDU, CSU. Also die, die schon finanziert werden und die, die schon steuerbefreit sind und all das, die sollten ja wenigstens auch politisch neutral sein. Oder? Also für mich eigentlich selbstverständlich, aber ja, scheinbar scheint das ein riesen Shitstorm zu lösen innerhalb von der SPD, weil dort scheint einfach der Weise das Geld nicht anschauen, ist das Beste. Oder? Und dann kann das alles weiterlaufen. Und ihre Geldgeber und ihre Unterstützer aus den, in den NGOs haben weiterhin ja, den Zapfen oder, vom Bund.
Ja, und dann weißt du auch immer die Dramatisierung. Jetzt rufen sie, das sei quasi eine Gefahr für die Zivilgesellschaft, wenn die NGOs nicht mehr gefördert werden. Und es hat einen hervorragenden Artikel in der NZZ Deutschland unter der anderen Blick, was heisst, Moment, sorry, aktive Zivilgesellschaft, die gedeiht dann, wenn sie sich aus sich selber schöpft und nicht, wenn der Staat kommt. Dann ist sie eben nicht mehr Zivilgesellschaft, wenn der Staat sie durchfüttert. Von dort her ist das auch immer so peinlich, wie man immer gerade tut, dass die Welt untergänge, wenn man irgendwelche Gelder streicht. Es soll sich jeder können zivilgesellschaftlich engagieren, aber dann soll er bitte auch schauen, dass er Spenden generiert. Wenn dein Verwendungszweck, wenn deine Mission wichtig genug ist und genug Leute findet, dass sie wichtig ist, dann kommst du auch ohne staatliche Hilfe durch. Und wenn der Staat hilft, heisst das einfach, dass die Regierung hilft letztendlich. Und dann ist auch klar, dass du als NGO halt eher der Regierung hilfst als nicht. Und von dort her ist das so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt.
Ja, und das ist einer von den Bereichen, wo jetzt in der Politik wieder ein bisschen Common Sense, also der gesunde Menschenverstand, wieder zurückkommt. Und das alles in der Art eben aus den USA. Normalerweise tue ich das kritisieren, wenn wir politische Debatten aus den USA importieren. Aber jetzt in dem Fall muss ich sagen, Common Sense, das können wir auch bei uns in der Schweizer Politik brauchen. Wir gehen zum nächsten Thema. Und zwar habe ich heute Morgen einen Beitrag im Nebelspalter gehabt, zu einer Debatte im EU-Parlament, also genauer gesagt ist es eine Debatte in einem Ausschuss vom EU-Parlament, nämlich der zum internationalen Handel. Weil dort war nämlich das Schweizer Abkommen Thema gewesen. Also der Chefunterhändler von der EU, das ist der Richard Sostek, der hat in dem Ausschuss eigentlich das Abkommen präsentiert, so das Verhandlungsergebnis präsentiert und hat sich die Frage gestellt von den Fraktionsvertretern. Und das war noch spannend gewesen, weil ganz im Gegenteil zu der Schweizer Debatte scheint dort allen klar zu sein, wer im Fall von der Streit das letzte Wort hat, nämlich der EuGH. Das hat Chefunterhändler auch so unterstrichen. Und ja, man ist eigentlich ziemlich zufrieden in der EU mit dem Verhandlungsergebnis. Also da haben alle gesagt, gratulieren, super, das finden wir ganz gut. Und speziell ist mir auch zufrieden, dass die Schweiz wieder in dem EU-Programm dabei ist. Das wird sehr begrüßt und das ja, heisst für mich so ein bisschen so einen so ein Joker ist es, dass es nicht war, was die EU uns gegeben hat, sondern die EU profitiert genauso davon, dass wir bei Erasmus und bei Horizon und bei der Weltraumorganisation und so überall dabei sind, weil wir halt einfach einen guten Beitrag leisten. Ich weiß nicht, wie hast du das auch mitverfolgt? Hast du das können lesen, wie die EU auf das Abkommen reagiert?
Selbstverständlich, ich lese doch alles von dir, Janik. Hast du das Gefühl? Nein, ist eine sehr schöne Zusammenfassung und es sollten ja alle Alarmglocken schrillen, wenn EU-Parlamentarier zufrieden sind mit dem Verhandlungsergebnis. Das kann ja gar nicht gut sein, wenn es wirklich so ist. Und herrlich finde ich die Stimme, die du da gesammelt hast, da der Mann aus Lettland, der EU-Parlamentarier, hat er wirklich gesagt, die Schweiz ist schließlich berüchtigt dafür, über jede Frage ein Referendum abzuhalten. Ich meine, der Satz zeigt ja schon geringschätzig für unserem System. Ich hoffe, er hat es nicht so gemeint. Also wir sind denen offenbar irgendwie wirklich einfach ein Rätsel. Und wenn die so begeistert sind, kann es für die Schweiz eigentlich schon fast gar nicht gut sein. Mein Misstrauen, das vorher schon grenzenlos war gegenüber diesen Verhandlungsresultaten, ist jetzt gerade noch ein bisschen grösser geworden.
Ja, ist wirklich spannend, das hat er wirklich jemand so gesagt. Der Kohls ist das gesehen, oder? Da hast du so ein ziemlich freches Auftreten gehabt, ist ziemlich ein gestylter Typ gewesen. Macht mir eigentlich einen guten Eindruck, ist auch ein Konservativer. Aber der hat wirklich so ein bisschen, jokingly gesagt, ja, die Schweiz, die stimmt über alles ab. Aber das ist nicht nur bei ihm so gesehen. Das haben wir wirklich bei allen ein bisschen gesehen, dass da eine leichte Skepsis gegenüber diesen Referendums ist. Oder? Ich denke, da ist auch vielleicht noch ein bisschen der Brexit noch ein bisschen im Nacken gesessen bei diesen EU-Parlamentariern. Das ist das halt einfach auch nicht gewöhnt sind, dass man seine Arbeit auch mal muss, seinem Arbeitgeber mal vorlegen zur Kontrolle. Oder? Das, ich meine, das muss ich auch, das musst du wahrscheinlich auch. Das muss ja der Bundesrat, der muss auch hinstehen und im Parlament Rechenschaft ablegen. Aber in der EU ist das wahrscheinlich ein bisschen geringer geschätzt. Was ich auch spannend gefunden habe, die haben ganz viele Fragen gestellt, so ein bisschen, ja, wie kommt das zur Abstimmung und wer redet da genau mit und kommt es als ganzes Paket zur Abstimmung? Und dann hat auch der Chef und der Händler gesagt, ja, dass du dann das Parlament entscheiden, ob da jetzt ein obligatorisches Referendum oder ein fakultatives Referendum abgehalten werden soll. Und mir scheint es, als käme der Chef und der Händler besser daraus im Verfassungsrecht als gewisse Schweizer Politiker und Schweizer Professoren. Weil da in der Schweiz lese ich Meinungsbeiträge, die sagen, ja, es sei sogar verfassungswidrig, wenn wir das im obligatorischen Referendum mit Ständen mehr würde unterstellen. Da weiss scheinbar sogar der EU-Chef und der Händler besser Bescheid.
Ja, Demokratie ist halt schon etwas Gruseliges offensichtlich, wenn man den EU-Stimmen glaubt. Was ich sehr wichtig finde in dem Zusammenhang, wenn du die Jubelstimmen so zusammenfasst und richtig erwähnst, offensichtlich hat die EU ja auch etwas davon. Die sind auch froh, wenn wir wieder bei diesen Programmen dabei sind, weil die Schweiz offensichtlich auch wertvolle Beiträge leistet. Und das ist wieder ein Beweis mehr, wir hätten mit viel mehr Selbstbewusstsein die ganze Geschichte reingehen können. Also die ganze Verhandlung ist immer so ein bisschen von Schweizer Seite, ist vielleicht auch ein Mentalitätsproblem, so das Gefühl bekommen, wir müssen doch ein bisschen dankbar sein, dass die EU überhaupt nicht mit uns redet, mit uns schwierigen Buben, dass die überhaupt noch so nett sind und uns nochmal wollen, aber anholen, das ist doch eigentlich wirklich nett. Nein, man hätte viel Selbstbewusst müssen reingehen, Forderungen stellen und sagen, look, take it or leave it, wir können die Fall auch ohne. Und das ist eben das Problem, wenn du in Verhandlungen schon in dieser Defensive gehst, dann ist Verhandlungsresultat nie gut. Das weißt du schon, wenn du ins Lohngespräch gehst und sagst, ist mir eigentlich gleich, mach was du willst mit mir, dann kommst du nachher mit weniger Lohn aus dem Büro raus, als vorher gehabt hast. Das ist einfach so. Und da hätte man einfach mehr Stärke müssen bringen. Für das haben wir wahrscheinlich auch einfach nicht das Verhandlungspersonal in der Schweiz leider.
Ja, was ich immer mehr merke, ist, die wichtigsten Teile sind schon vor den Verhandlungen eigentlich verhandelt worden, in diesen sogenannten Sondierungsgesprächen. Eigentlich ganz richtigerweise wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn der Bundesrat nach dem Abbruch der Verhandlungen, dann nach dem Abbruch vom Rahmenabkommen im 21. hätte müssen herstehen und sagen, an was liegt es eigentlich genau? Wo haben wir genau das Problem? Und für mich gehört da halt einfach der EuGH, die Rolle vom EuGH dazu. Es kann ja nicht sein, dass das Gericht von der einen Partei noch zuständig ist zum Streitschlichten zwischen zwei Parteien. Das ist auch nicht fair, das würde auch nicht Sinn machen, das hat der Karl Baudenbacher immer, das macht auch keinen Sinn, wenn man den Schiedsrichter von der einen Fußballmannschaft gerade mitnimmt, oder? Und die dann pfeifen und der sagt dann richtig, wenn der Penalty ist. Das macht einfach instinktiv einfach keinen Sinn. Oder? Und man hätte auch müssen schon früher sagen, hey, mit diesen Punkten kommen wir nicht klar, das geht nicht. Und dann halt schon in den Sondierungsgesprächen das müssen halt schon regeln, weil als ich das Common Understanding gelesen habe, das ist eben das Resultat von diesen Sondierungsgesprächen, was am Anfang von der Verhandlung eigentlich geht, das ist eigentlich die wichtigsten Punkte, Streitbeilegung, automatische Rechtsübernahme, all die Sachen sind schon verhandelt gewesen und man hätte eigentlich gar nicht mehr können schrauben, das ist eigentlich schon wie fix gewesen, oder?
Ja, schauen wir mal, ob es die UNO gibt, bis alles bei uns demokratisch abgehandelt worden ist.
Das geht ja noch ein Zeitchen. Haben wir sicher noch 2-3 Jahre Zeit, bis das zur Abstimmung kommt. Was aber heute auch noch gestartet ist, ist die Luzerner Fasnacht. Heute war der schmutzige Donnerstag mit dem Urknall und dem Fritschi-Umzug. Ich würde es bereuen, wenn ich als Luzerner das nicht erwähnen tue. Und ich frage dich mal, Stefan, wann bist du das letzte Mal auf Fasnacht gewesen?
Was heisst an der Fasnacht gewesen? Du kannst in ein Einkaufszentrum gehen und es hat eine Guckenmusik dort, oder du kannst unschuldig durchs Dorf laufen und es hat einen Umzug. Also bewusst an der Fasnacht bin ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich bin, glaube ich, vor 15 Jahren, als ich von St. Gallen auf Appenzell gezogen bin, bin ich einer Guckenmusik beigetreten, aber nicht, weil ich Guckenmusiker so cool finde, sondern ich denke, hey, look, dort lernst du wahrscheinlich relativ schnell viele Leute kennen, wenn du schon einen neuen Anzug bist. Und habe das etwa, weißt du, jetzt 7-8 Jahre gemacht und irgendwann bin ich zu alt geworden. Da brauchst du dann nachher 3 Wochen Ferien, wenn du mit der Guckenmusik unterwegs bist. Das ist ja die Hölle. Ich bin wirklich zu alt geworden, um bis am Morgen um 3 irgendwie auf irgendwelchen Festbänken stehen und Posaunen spielen. Ich finde es ein toller Brauch. Ich weiss, dass ganz, ganz viele Leute den schätzen. Ich habe mal eine Glosse geschrieben über Fasnächtler und so quasi sarkastisch geschrieben, das sind die Leute, die irgendwie 350 Tage im Jahr brave Buchhalter sind und nicht einmal bei Rot über die Straße laufen und dann lassen sie mal 10 Tage lang zaus und spielen den Rebell. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viele Hassmails bekommen, nicht einmal während Corona, wie nach der Klasse, weil Fasnächtler nicht mit sich spassen, die nehmen das sehr, sehr ernst.
Absolut, ja. Da muss man keine Ferien haben nachher. Das ist die Ferien, die Fasnacht, oder? Das ganze Jahr schafft man für die Fasnacht, oder? Ja, ich bin selber auch nicht der grösste Fasnächtler. Ich bin zwar Luzerner und ich gehe richtig gerne Guckenmusik hören und einen Umzug. Aber bei mir scheint es nur schon beim Kostüm auswählen. Also ich habe mir das Jahr vorgenommen. BCW, ich bin frisch Vater geworden. Ich habe mir vorgenommen, ein kleines Gewändli für mein Töchterli auswählen. Und dann habe ich mir das geschafft. Aber wir gehen gleich ein bisschen an einen Umzug. Ich muss das Luzerner Erbe ein bisschen weitergeben. Das würde ich mir sonst nicht verzeihen, wenn ich wenigstens nicht ein bisschen die Fasnacht schmackhaft mache. Aber wir tun das gerade so stehen. Das war es von Bern einfach, von dem 27. Februar. Danke, dass ihr zugelassen habt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr morgen wieder einschaltet, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war es von Stefan Milius und Janik Güttinger. Bis zum nächsten Mal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch